Und was im Hirnnebel passiert, wenn man nicht mehr bei sich ist, wenn man nicht mehr klar denken kann, wenn man dann den Meinungsmachern und Verführern der heutigen Zeit ausgeliefert ist, das nimmt dann meist kein gutes Ende.
Aber in unserer heutigen Gesellschaft ist ja all das, außer, wie du schon sagtest, digital oder sozial, gar nicht mehr vorhanden. Das heißt, es gibt wenig echte Gemeinschaft, es gibt keine Großfamilien mehr.
Und ich habe ja auch als Arzt lange im Krankenhaus gearbeitet, über 4,5 Jahre, und war enttäuscht, wie wenig wir aus der Schatzkiste der Weltmedizin übernommen haben.
Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Ingfried Hobert. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung. Ich grüße dich.
Ja, ich grüße dich auch. Du bist sehr vielseitig. Du bist Buchautor, du hast 20 Bücher geschrieben, du bist Facharzt, Allgemeinmediziner, du bist spezialisiert auf Ethnomedizin, hast, glaube ich, über 53 Länder bereist, immer mit dem Schwerpunkt auf, welche Kräuter, welche natürlichen Heilmittel verwenden die verschiedenen Kulturen. Und lebst in Deutschland und stellst dein Wissen auch verschiedensten Patienten zur Verfügung. Finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass du jetzt hier da bist und dein Wissen mit uns teilst. Ja, ich freue mich.
Sehr gerne.
Was ist denn aus deiner Sicht so oder auch deine Praxiserfahrung, was ist so das, was die Menschen am meisten bewegt, gerade in Deutschland? Warum kommen die Menschen am meisten zu dir?
Also wir haben im Moment eine Pandemie der Angst seit 4 bis 5 Jahren, die sich immer mehr verstärkt, auch wenn die C-Zeit vorbei ist. Und das löst Stress in den Menschen aus. Und was dieser Stress mit uns macht, das wird noch weit, weit unterschätzt. Jetzt kommt ja Social Media dazu. Es kommt diese Tsunamis an Informationen, die jeden Tag auf uns einprasselt. Und das lässt das vegetative Nervensystem, unseren Sympathikus, permanent im Alarmmodus laufen. Und das führt zu Übersäuerungen, zu schleichenden Entzündungen, zu Ausprägung dann dieser schleichenden Entzündung, die dann in Krankheiten, in chronisch degenerative Erkrankungen münden, vor allem aber auch in die Neuroinflammation, das heißt in den Hirnnebel hinein. Und was im Hirnnebel passiert, wenn man nicht mehr bei sich ist, wenn man nicht mehr klar denken kann, wenn man dann den Meinungsmachern und Verführern der heutigen Zeit ausgeliefert ist, das nimmt dann meist kein gutes Ende. Und das ist das, was uns heute beschäftigt. Und ich suche in anderen Kulturen nach Wegen, nach Strategien. Wie können wir bewusst und wach und klar uns den Herausforderungen der heutigen Zeit stellen?
Du sagst, dass viele Menschen einfach mit Stress, mit Burnout, mit Angstsymptomen zu dir kommen. Würdest du sagen, dass es einfach ein Ausdruck der Gesellschaft ist, die einfach komplett aus dem Gleichgewicht gekommen ist, oder dass wir in einem System leben, wo einfach sehr viel mit Angst, mit Druck, mit Stress, auch mit Zeitdruck oder auch mit Manipulation gearbeitet wird? Was sind aus deiner Sicht so die Hauptfaktoren, die Menschen belasten in Deutschland?
Ja, es geht ja letztendlich immer alles von uns aus. Wir sind ja sozusagen die Kraft, die der Welt ihren Glanz oder ihren Schrecken gibt. Also wir müssen zunächst nächstes Mal, wenn wir zwar mit dem Finger auf andere zeigen, gibt es doch 3 Finger immer, die immer wieder zu uns zurückzeigen. Aber in einer Situation wie der heutigen, wo die Presse, die Medien, die Politiker sehr, sehr angstbesessen sind, nicht? Also wenn unsere Führer Angst haben, vom Thron gestoßen zu werden, von einer Presse, die sehr einseitig berichtet und die besondere Interessen vertritt, dann beginnt das Angstfeld von oben nach unten sich zu entwickeln. Und dieses Angstfeld, von dem würde ich sagen 65-70% der Bevölkerung eingefangen sind, das macht was mit uns. Und das ist anders als das Feld der Klarheit, des Vertrauens. Wir nennen das im Ayurvedischen das Sattva, das Reine, das Klare, das Wache. Und wir haben einen Teil unseres Nervensystems, der uns dabei auch unterstützen kann, wach und klar zu bleiben. Und das ist der Vagus. Der Vagus ist ein Teil, der vordere Vagus ist ein Teil unseres vegetativen Nervensystems, unser Sozialnerv, sagt man auch, dieses Nervensystem, das in der letzten Entwicklungsstufe der Menschheit sich gebildet hat. Dieses Nervensystem können wir als Verbündeten gewinnen. Wir können es trainieren, um den Alltag wach und klar zu meistern, um uns nicht vom Hirnnebel der Umstände da draußen zu sehr beeinflussen und verführen zu lassen. Und hier bin ich immer wieder in den verschiedenen Kulturen, gerade der tibetischen, der chinesischen Medizin, auf uralte Heilkräuterrezepturen gestoßen, die uns heute helfen können, sagen es im Chinesischen, die Mitte zu stärken, die innere Erdung zu stärken, dass wir mehr in uns verwurzelt sind, mehr diesen inneren Anker auch spüren, der uns dann nicht nur Klarheit gibt, sondern daraus resultierend auch Souveränität gibt. Und in dieser Souveränität entsteht Eigenverantwortung und wir lassen uns nicht von jedem chemischen Mittel überzeugen mit all seinen Nebenwirkungen, sondern wir betrachten dann kritisch das, was uns meine Kollegen da vermitteln. Und ich habe ja auch als Arzt lange im Krankenhaus gearbeitet, über 4,5 Jahre, und war enttäuscht von meinem Studium, auch von meiner Krankenhauszeit, wie wenig wir aus der Schatzkiste der Weltmedizin übernommen haben und wie abhängig wir sind von der Pharmazie und wie stark diese Entwicklung jetzt in eine Richtung geht, wo es inzwischen heißt, und das ist wirklich kein Scherz, Herr Diabetiker, Sie können wieder so viel Kuchen und Zucker essen, wie Sie wollen. Wir haben genügend Insulin für Sie bis an Ihr Lebensende. Machen Sie sich da keine Sorgen. Das ist die Aussage. Sie können alles wieder essen. Wir haben Fettsenker, wir haben die Bluthochdruckmittel. Also es findet eine Begleitung, eine bürokratische Verwaltung eines Krankheitsprozesses statt, wo das Interesse geschwunden ist, Menschen wirklich an die Ursache ihrer Krankheit heranzubringen, Gedanken in diese Richtung zu lenken. Und wir können sagen, jede Krankheit hat eine Ursache. Und gegen 80% der Krankheiten können wir die Ursache aufdecken und wir können Wege finden, um hier Heilungsprozess wieder einzuleiten. Dabei braucht es aber eine ganzheitliche Sichtweise und es braucht die Eigenverantwortung und Mitwirkung des Patienten, weil ohne den geht das nicht. Aber allein mit Chemie geht es ganz sicher nicht.
Ja, die Schulmedizin ist ja sehr darauf fokussiert, also Symptome zu kurieren. Also es wird ja in der Regel keine Ursachenforschung betrieben, also außer jetzt bei irgendwelchen schweren Verletzungen, ne? Also es ist ja eher, also als Notfallmedizin würde ich sagen, macht es Sinn. Aber wenn es wirklich um die Behandlung von Krankheiten geht oder von chronischen Krankheiten, dann ist die reine Symptombekämpfung, also ja einfach nur, ich nehme mal dieses Beispiel von, ne, also im Atomkraftwerk, wenn da so eine rote Warnleuchte blinkt, und jemand würde hingehen und würde einfach diese Warnleuchte ausschlagen, weil sie stört. Ne, das ist ja übersetzt so ungefähr das, was passiert in der Schulmedizin. Und was man ja, was ja das Riesending dahinter ist, es ist ja so ein extrem profitabler Markt geworden. Es werden Hunderte von Milliarden Dollar jedes Jahr verdient mit Pharmazie. Und es ist halt ein Riesengeschäft, ne? Und das heißt, wenn da jetzt andere Methoden oder andere Mittel, die halt einfach keinen Profit bringen oder die einfach sehr günstig sind, wie irgendwelche Heilkräuter, die nicht patentierbar sind, dann ist es natürlich eine Gefahr für die Umsätze der großen Pharmakonzerne.
Ja, ich habe es hier ganz praktisch. Ich sitze ja gerade hier in meiner Praxis am Steinhuder Meer bei Hannover. Wenn Kurpatienten so einer Kurwoche kommen, habe ich gerade jetzt sitzen gerade auch noch welche draußen, wie Akupunkturbehandlungen und Infusionen bekommen, vagusstärkende Aufbauinfusionen, die das Vagusnervensystem mit Neurotransmittern, Aminosäuren versorgen. Und diese Woche sind es vor allem Bluthochdruckpatienten, die da sind. Es gibt immer so zufällig in Anführungsstriche so bestimmte Themenwochen, gerade wenn ich hier ein Seminar hatte wie letztes Wochenende. Und jetzt sitzen lauter Hochdruckpatienten da. Und jeder dieser Patienten hatte eins gemeinsam. Jeder hat 3 bis 4 verschiedene Bluthochdruckmittel. Und keiner von ihnen ist auch nur einmal gefragt worden, wie fühlen Sie sich in Ihrem Leben? Sind Sie auf Ihrem Lebensweg? Was sind die Faktoren, die Sie im Moment sehr stark unter Druck setzen? Nein, es wird ein Blutdruckmittel gegeben, das wirkt nicht. Es wird ein zweites dazu gegeben, es wirkt auch nicht. Es wird ein drittes dazu gegeben. Und zum Schluss sitzen fast alle zwischen, haben 3 bis 5 Bluthochdruckmittel. Das ist so, wie wenn ein Wassertopf auf dem Herd steht und das Wasser blubbert, man legt einen Deckel drauf, wenn man das Blubbern nicht hören will. Dann fängt der Deckel an zu blubbern, zu klopfen und dann legt man einen Stein drauf. Irgendwann klopft es wieder, man legt den zweiten, dritten, vierten, fünften Stein drauf. Und wir schauen, dass wir den Regler am Ofen jetzt langsam runterdrehen. Schauen, was sind die Ursachen hinter dem hohen Druck und wie können wir dem Patienten helfen, den Gegenspieler des Hochdrucks, nämlich den vorderen Vagus, so zu stärken, dass die Vagusbremse wieder funktioniert. Die Vagusbremse ist von der Natur so eingeführt, dass der Vagusnerv, dieses Nervensystem, ist vergleichbar mit einem Dirigenten, der das Orchester der Selbstheilung orchestriert. Das heißt, der Vagusnerv ist dieser Dirigent, der dafür sorgt, wenn irgendwo Missklänge entstehen, dass wieder Einklang im System reinkommt. Das heißt, wenn der Puls so hoch geht, der Vagus bringt ihn wieder runter. Geht der Blutdruck so hoch, Vagus bringt ihn wieder runter. Gehen Entzündungsprozesse oder Zucker oder Cholesterin, irgendwas so hoch, der Vagus hat die Aufgabe, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Leid entsteht, Krankheit entsteht, wenn die Vagusbremse ausfällt. Wenn der Vagus diese Arbeit nicht mehr machen kann. Wann fällt sie aus?
Entschuldigung, wo ist denn der Vagus lokalisiert?
Der Vagusnerv läuft hier vorne runter durchs Gesicht. Es sind die Facialisfasern, es sind die Nervenfasern, die auch der Glossopharyngeus, die hier zum Kehlkopf führen. Nicht? Das Summen zum Beispiel etwas, das den Vagus aktiviert. Und dann geht es hier vorne runter. Und auch es gibt Vagusübungen, wo man sich übers Gesicht streckt, so hier runter. Und dann aktiviert man zusammen mit der Atmung den Vagusnerv. Und es gibt moderne Vagus-EKGs oder Stress-EKGs. Das ist erst, was wir hier am Schneider oder mir machen, wenn ein Patient kommt. Wir messen seinen Vagustonus, wir messen seinen Sympathikusmodus, wir messen seine Fähigkeit, seine Potenz, regenerierend, selbstheilend hier aktiv zu sein. Das misst alles ein modernes EKG. Und dann machen wir entsprechende Atemübungen und schauen, während das EKG läuft, welche Atemübung am schnellsten, am sichersten den Vagus hoch und den Sympathikus runterbringt. Welche Übungen, welche Druckpunkte wir nutzen können, um ex in Extremsituationen schnell wieder in einen stabilen Vagustonus zu kommen. Und was wir heute erleben, ist, dass wenn die Vagusbremse ausfällt und die Dinge überschießend das System stören, dass das eine Ursache hat. Und die Ursache liegt darin, dass die Energie, die folgt der Aufmerksamkeit. Und das wissen wir schon immer. Und die Aufmerksamkeit kann eben liegen in Entspannung, in Natur, in Erholungsmomente schaffen. Die Energie kann aber auch folgen dem, ich muss noch. Ich muss lieb und nett sein. Ich muss perfekt sein. Ich muss heute noch hier, da, dort und dort. Das heißt, ich bin gefangen in gewisser Weise in einem Mangelbewusstsein und glaube, durch höher, weiter, schneller irgendetwas ausgleichen zu müssen oder etwas da draußen zu bekommen, was ich draußen nie finden kann. Und die meisten Menschen erkennen zur Lebensmitte, dass das Glück nicht draußen in höher, weiter, schneller zu finden ist, sondern nur im Innern zu finden ist und kommen dadurch in eine entspannte Grundsituation, die dann den Vagusnerv wieder ansteigen lässt. Nicht? Und so spielen hier verschiedene Mechanismen und wir haben eben der heutigen Zeit, das war ja deine Frage am Anfang, diesen Sog, sich ablenken zu lassen, nicht? Von Social Media, von Nachrichten, von all diesen vielen Möglichkeiten, die uns ständig ja mit allem Möglichen versorgen, was das Herz sich begehrt. Aber es löst eben ganz viel Unruhe aus. Und in allen Kulturen der Welt, ob es jetzt in Madagaskar war, am Kap Horn, in Borneo, Zentralafrika, überall habe ich gesehen, dass Menschen Zeremonien, Rituale in der Gemeinschaft veranstalten, um sich mit etwas zu verbinden, was der Kopf so nicht greifen kann. Ob wir dem dann eine Religion oder irgendeinen Namen zuordnen, völlig egal. Aber es gibt etwas Größeres und in der Stille, mit der Kraft der Natur und der Kraft der sozialen Gemeinschaft können wir uns mit diesem Unbenennbaren dem nähern. Und ob es jetzt das Göttliche, das Universum, die Kraft der Natur, Chi, Prana, nicht, wir haben einfach nur Gott nennen, ganz egal, jede Kultur hat seine eigenen Wörter dafür, aber es ist immer das Gleiche gemeint. Nicht? Das Bodenpersonal der einzelnen Kulturen hat das natürlich ziemlich verdreht und komisch gemacht, aber wenn man die Essenz dahinter sieht, können wir festhalten, wenn es uns gelingt, in der Gemeinschaft, in der Natur, gemeinsam etwas zu zelebrieren, gemeinsam in die Stille, in die Meditation, ins Yoga, Tai Chi, Qigong, singen, tanzen zu gehen, dann bereichert es das Leben. Richtig, und das können wir überall auf der Welt sehen, ausnahmslos. Und genau das geht uns heute verloren, weil diese Dinge digital stattfinden und dort haben sie nicht im Ansatz irgendeine Kraft, die uns zugutekommt.
Richtig, richtig. Ja, das ist natürlich, wenn man sich diese alten Kulturen anschaut, gibt es ja sehr viele Ähnlichkeiten und sehr viele Verbindungen, obwohl, egal wo die sind, ne? Also dieses Verbindung zur Erde, dass es wirklich etwas Höheres gibt, was dem die Menschen sich widmen oder was die Menschen eben verehren oder anbeten oder wie auch immer. Und eben diese Kultur, ne? Diese gemeinsame Kultur. Du hast von Ritualen gesprochen, ne? Oder auch von gemeinsamen Gruppenerfahrungen. Viele leben ja noch in Stämmen oder in Großfamilien, so wie wir früher auch. Aber in unserer heutigen Gesellschaft ist ja all das, außer, wie du schon sagtest, digital oder sozial, gar nicht mehr vorhanden. Das heißt, es gibt wenig echte Gemeinschaft, es gibt keine Großfamilien mehr. Es gibt eigentlich, klar, es gibt Menschen, die an was glauben, aber viele auch nicht mehr. Ne? Das heißt so, dieses, oder auch Kultur, also wo haben wir in Deutschland noch eine echte Kultur, also die wirklich sich Kultur nennen kann, das ist ja auch alles weitestgehend amerikanisiert, ne? Oder ja von sehr, sehr bestimmt vom Konsum, vom Kapitalismus. Und wie können Menschen jetzt in unserer Gesellschaft wieder an diese, also du hast ja diese Erfahrungen gemacht, was wirklich sehr gut funktioniert, über Jahrtausende in den verschiedenen Kulturen. Und wir sind ja, ich nenne das ja immer wieder Zivilisation, also wir sind ja in unserer heutigen Gesellschaft so weit von diesen Dingen entfernt. Wie können wir uns mit diesen Energien, mit diesen Traditionen, mit diesen Kulturen, mit diesem Wissen auch wieder verbinden?
Naja gut, wir haben überall auf der Welt, jetzt auch in Europa, haben wir auch Festivals, ne? Wir haben auf Korfu kommen wir regelmäßig das Kolibri-Festival, wo wir einen Indianerstamm aus Brasilien einladen. Da kommen Menschen aus der ganzen Welt her, hier auch in Steinhude habe ich schon viele Schamanen eingeladen, auch der Dalai Lama, der ist ja auch meiner Einladung 2013 gefolgt. Also wir haben schon Menschen, die auch eine große Anziehungskraft haben, die aus alten Kulturen noch zu uns sprechen. Und dann kommen rund um diese Menschen dann auch viele andere Menschen zusammen, die neugierig sind und diese gemeinsamen Erfahrungen eben machen wollen. Und das ist etwas ganz Schönes. Aber wenn wir mal in die japanische Tradition gucken, da gibt es das zum Beispiel das Ikigai. Nicht? Ikigai ist eine alte Tradition, wo es darum geht, dass Menschen glücklicher und länger leben, die sich immer wieder eine Frage stellen, immer wieder aufs Neue, nicht alle paar Jahre sozusagen ein Reset machen und sich die Frage stellen, warum stehe ich auf? Was ist meine Absicht, meine Intention hinter meinem Aufstehen? Stehe ich morgens nur auf, weil ich immer schon aufgestanden bin oder verfolge ich eine Absicht? Nicht? Habe ich eine Idee von meinem Leben? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich sein? Wie würde die beste Version von mir aussehen? Aber hier im Ikigai ist die zweite Frage, die man sich stellt, worin bin ich denn gut? Und ich gucke ganz ehrlich auf mich und sage, worin bin ich gut und warum stehe ich auf? Und die dritte Frage, wie kann ich das, warum ich aufstehe, worin ich gut bin, so in die Welt tragen, dass möglichst viele Menschen da auch irgendetwas davon haben. Mhm. Und die vierte Frage, wie kann ich es so in die Welt tragen, dass nicht nur viele Menschen was davon haben, sondern so in die Welt tragen, dass ich selbst auch davon leben kann. Mhm. Nicht sein Leben immer mal wieder in so einen Reset-Modus zu bringen oder auch dann eben in so einer Reset-Phase wie Indianer das machen, dann auf Vision Quests zu gehen, also wirklich eine Woche oder zwei in ein Kloster, in die Natur, in den Wald, Zelten, in eine Höhle. Ich war etliche Male auf kleinen Inseln, einsamen Inseln. Ich war in Höhlen, habe in Höhlen gelebt, immer mal so für 2 Wochen raus aus all dem, um mich selbst wieder neu zu justieren. Und das ist etwas, was heute wir machen können. Das eine ist Gemeinschaftsrituale, schauen, wo zieht es uns hin, in welche Kultur, dort Dinge mitmachen, dort in der Gemeinschaft sein. Aber das andere eben auch ganz alleine auf sich zurückgeworfen zu sein, mal für wenige Wochen, um wieder mit sich selbst in Kontakt zu kommen, um den Weg der Seele sozusagen wieder zu finden. Und ich mache ja seit einigen Jahren Segelreisen auf einem Viermaster, spirituelle Segelreisen. 140 Seminarteilnehmer sind da immer dabei. Mal lade ich Rüdiger Dahlke ein. Jetzt sind wir mit Anke Ewerts unterwegs, dann mit Dieter Pröhrs, dann mit Robin Kaiser. Also viele spirituelle Reisen, wo wir gezielt Räume schaffen für 140 Personen auf einem Segelschiff im Mittelmeer oder in Mittelamerika. Das sind so unsere 2 Destinationen. Und da schaffen wir ganz besondere Räume der Heilung, wo es darum geht, dann den inneren Anker zu finden, den Kurs neu zu setzen, die Segel neu zu setzen, um dann das Leben auf einer ganz anderen Ebene weiterzuleben.
Sehr spannend. Ich denke, was auch noch sehr wichtig ist, ist, dass ähnlich wie bei der Ernährung, ne? Also wir können natürlich sagen, ja, wir ernähren uns besser oder wir suchen uns gesündere Lebensmittel aus. Aber was auch sehr kraftvoll ist, ist natürlich, die schädlichen Lebensmittel zu meiden. Und genauso ist es ja auch mit Konsum von negativen Informationen. Auch da ist es ja wichtig, also um aus diesem Angstfeld mal auszusteigen. Das ist ja wie so ein, ne, so diese alte Welt von Massenmedien, von Manipulationen, Propaganda. Das ist ja wie so eine Massenpsychose, die ja auch extrem war in der Corona-Zeit und dann ja ähnlich weitergeführt wurde, als der Ukraine-Krieg begann. Und sich da rauszuziehen und diese Informationen wirklich zu meiden und gar nicht mehr in sein Feld zu lassen, das ist ja auch ganz essentiell. Weil wenn wir
Absolut.
ständig mit Angst bombardiert werden, das ist ja nicht nur so, dass es in unser Tagesbewusstsein geht, sondern es geht ja noch viel tiefer. Das geht ja richtig tief in
Ganz
Themen rein,
bei dir.
wenn wir offen dafür sind. Ne?
Absolut. Und ich sage immer, es gibt wirklich nur 2 Wege. Entweder ich gehe raus auf die Straße und habe noch so viel Kraft und Leidenschaft, dass ich kämpfe für die bessere Welt, oder aber ich lasse diese Geräte aus und kümmere mich darum, dass ich auf Spurensuche gehe nach dem Licht in mir und dem mich immer mehr nähere und das Licht dann ausbreite auf mein nächstes Umfeld und ansonsten mich aus all dieser Aufregung da draußen raushalte, erst recht, wenn ich weiß, ich kann nichts wirklich verändern, außer dass ich mich verändere und selbst die Veränderung bin, die ich in der Welt sehen möchte. Nicht? Dann ist das ein Fund, wo ich wirklich was Großes der Welt beizutragen habe. Und zum Thema Ernährung, bin ich der Auffassung auch ganz bei dir. Wir entscheiden mit der Qualität der Nahrung, die wir zu uns nehmen, ob wir einen körperlichen Smoothie brauchen, einen wohlschmeckenden Smoothie, der uns dann leichter in die Transzendenz, in die Meditation, in die feineren Frequenzen kommen lässt, in die feinere Wahrnehmung und in die klaren Gedanken und Wahrnehmung. Oder ob wir einen toxischen Cocktail brauen und damit schon die Angst im System etablieren. Nicht? Wer jeden Tag Tiere aus dem Schlachthof isst, mit all den Angsthormonen und den Stresshormonen, wer jeden Tag Süßigkeiten, Alkohol, Nikotin und all die Sachen nimmt, muss man ganz klar sagen, der kann sich in Wolf meditieren. Er wird
Ja,
über
ist
einen
so, ist so.
bestimmten Punkt niemals hinauskommen, weil es nicht geht,
Ist
weil
so.
das System gar nicht die biochemischen Grundlagen hat, dass der Vagus sich so weit entspannen kann. Erst ein starker, entspannter Vagus gibt dem Körper, auch den Körperzellen, so viel Sicherheit, dass sich jetzt das Herz langsam öffnen kann. Und erst wenn sich das Herz öffnet, dann kommen wir in die Wahrnehmung der Dinge, um die es wirklich geht. Erst dann sehen wir das Wesentliche hinter dem scheinbar so Wichtigen.
Ja, ich habe dazu auch eine spannende Geschichte. Und zwar, ich habe ja ein Kochbuch geschrieben vegane Kochkunst, ne? Das ist das erste farbige Kochbuch im deutschsprachigen Raum gewesen. Und ich hatte jemanden auf einer Messe mein Buch geschenkt und wir haben uns ein Jahr später wieder getroffen. Und dann habe ich ihn so gefragt, wie es ihm geht. Und er meinte so, unglaublich, ich habe über Jahre versucht, durch Meditation meine Depressionen wegzubekommen und es hat nicht funktioniert. Dann habe ich dein Buch bekommen, habe meine Ernährung auf vegan umgestellt und die Depressionen waren weg. Und er war völlig begeistert von dieser Erfahrung. Aber das zeigt auch genau das, was du gerade gesagt hast, was es wirklich ausmacht, welche Informationen, welche Frequenz, welche Energie wir in unser System lassen. Und zwar auf einer physischen Ebene, aber auch auf einer Informationsebene.
Absolut. Und ich kann dem noch hinzufügen, ich habe ja in der Kardiologie gearbeitet, deswegen bin ich der Herzthematik sehr nahe, auch dem Broken Heart Syndrome und all den auch psychosomatischen Aspekten hinter dem Herz. Es ist eine breite Schatzkiste, die sich dahinter verbirgt, die man heute auch sehr gut messen kann mit moderner Diagnostik. Und das ist ja auch das, was wir in der Praxis machen. Modernste Diagnostik mit moderner Sputum, Blut, Stuhluntersuchung, um dann mit der Hochdosis Naturmedizin, dem Heilwissen der Weltmedizin, dann die Dinge wieder in ein natürliches Gleichgewicht zu bringen, schleichende Entzündungsprozesse, die die eigentliche Pandemie der heutigen Zeit sind, schleichende Entzündungen, die durch die sogenannte Angst angeschoben werden. Und dazu müssen wir aber schauen, dass unser Basisorgan ist der Darm. Und über den Darm habe ich in den 80er Jahren meine Doktorarbeit geschrieben. Und das Mikrobiom, die Mikrobiomanalyse, da gucke ich jetzt auf 45 Jahre Erfahrung zurück, die ich diese Dinge anwende. Und ich bin da ganz bei dir. Nicht, wer ein zerschossenes Mikrobiom hat, der kann, also oder umgekehrt gesagt, jede Depression, jede Schlafstörung muss über den Darm behandelt werden. Wer das nicht tut, aus meiner Sicht ein ärztlicher Kunstfehler. Nicht? Wenn man die Mikrobiomanalyse nicht mit einbezieht, denn im Mikrobiom, wenn das gestört ist, wird dem Körper zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, Tryptophan entzogen, das dann nicht als Grundbaustein für Melatonin, dem Schlafhormon, zur Verfügung steht und schon gar nicht als Grundbaustein für Serotonin, dem Zufriedenheitshormon, dem Glücklichkeitshormon. Nicht? Wenn uns das, und wir können das nicht einfach zuführen, das geht nicht so einfach. Es muss aus dem Körper heraus in entsprechender Dosis immer wieder neu angepasst, produziert werden. Dazu braucht es bestimmte Mikroorganismen, dazu braucht es Burate, dazu braucht es auch Omega-3, Algenöl, auch eine ganz wichtige Sache. Und wir können das Mikrobiom auch unterstützen mit alten also mit Wurzelextrakten, die wir aus den verschiedenen Kulturen kennen, ob das dann Ashwagandha ist aus Indien, ob das Maca ist aus Mexiko, Ginseng astragalus aus China, ob das dann die Tigerwurzel aus der Mongolei ist. Nicht? Diese Wurzelkomplexe, die kann man auch heute in geballter Form bekommen und einnehmen, um diesen Darm, dieses Zentralorgan zu stärken. Also Herz, Lunge, Darm, das sind für mich so die drei Basisorgane, die Atmung, nicht? Die Herzlichkeit, die in der inneren Haltung zum Ausdruck kommen will, und der Darm, der mit den unteren Chakren wirklich uns die innere Stabilität und Souveränität gibt. Das sind Dinge, wo wir ursächlich das Gute, das Positive im salutogenetischen Sinne in uns stärken können. Und da gibt es viele Möglichkeiten, heute diesen Stürmen des äußeren Druckes entgegenzutreten.
Ja. Und was würdest du sagen, stärkt diesen Vagusnerv?
Ja, dieser Wurzelkomplex. Wir haben mal eine Rezeptur zusammen entwickelt, Hochdosis Naturmedizin aus diesen genannten Wurzeln. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es aus der traditionellen tibetischen Medizin eine super spannende Rezeptur. Das ist eine Lungenrezeptur, LUNG. Und Lung ist in der tibetischen Medizin die Windkrankheit. Es ist die Krankheit des Sich-Verlierens im Außen, des zu vielen Denkens, des zu viel Ich muss. Und da hat die tibetische Medizin über 1000 Jahre durch Beobachtung in der Natur herausgefunden, wie wir uns besser zentrieren können, wie wir uns besser fokussieren können, gerade in der Meditation in die tiefen Schichten eindringen zu können. Das hat die Tibeter immer besonders interessiert, um in der Tiefe diese Resilienz, diese innere Souveränität zu finden, denn die mussten ja über all die hunderte, tausende Jahre viel, viel aushalten bis heute. Und so waren sie natürlich schwerpunktmäßig auf der Suche nach Dingen, die ihnen helfen, in sich selbst den Anker zu finden. Also diese Lungenrezeptur, eine der großen Rezepturen der Weltmedizin und dieser Wurzelkomplex, der die besten Heilwurzeln in extrem hoher Dosis enthält, das wären so zwei Basisdinge, mit denen wir heute Menschen viel Gutes tun können. Aber auch in der ayurvedischen Medizin gibt es natürlich mit dem Trifala oder wie es heute heißt, Ayurveda Balance, eine gute Rezeptur. Im Chinesischen ist es die sogenannte Sisyphus 9 Rezeptur, die uns hilft, das Wesentliche hinter dem scheinbar Wichtigen besser zu erkennen. Und das ist jetzt Medizin, die an der Ursache ansetzt. Nicht? Wo gerate ich in Täuschung, weil ich verführt werde? Und wo bin ich wach und klar und erkenne die Zusammenhänge und handle dementsprechend mehr zu meinem Wohle und mehr auch zum Wohle vielleicht mehrerer anderer.
Ja, super. Vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Ja, ihr Lieben, teilt bitte gerne diesen Beitrag auf allen Kanälen, denn ihr unterstützt damit meine kostenlose Aufklärungsarbeit, denn du weißt ja, wir machen keine YouTube-Werbung ganz bewusst. Und ja, lieber Ingfried, vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns natürlich jetzt nur an der Oberfläche geteilt hast, und wir verlinken natürlich mehr Infos über dich und deine Arbeit. Und ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja auch Interessenten für euer nächstes Segeltörn. Ja, danke dir und schicke dir ganz liebe Grüße nach Deutschland.
Sehr gerne.
Mach's gut. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.